Ich mag es. Oh, das halt aber. Heidewitzka. Das klingt ja fast wie das, was ich sagen will. Denn ich liebe Filme, die hoch hergehen und wo einem die Ohren hallen, wenn man sie angeguckt hat. Da, wo es am besten ganz viele Explosionen gibt, wo Action ist, das ist so mein Metier. Damit kann man mich ein bisschen glücklich machen. Und ich liebe auch Feuerwerk. Ich wollte zu meiner Hochzeit eigentlich ein riesig großes Feuerwerk haben. Ich habe da mal so ein Erlebnis gehabt, als ich Teenager war. Da war ich auf Korsika. Und die haben ihren Nationalfeiertag sehr groß gefeiert und haben ein gigantisches Fest gemacht mit einem riesen Feuerwerk und dazu Musik, ganz toll. Da war ich 16, da war ich so inspiriert und habe gesagt, das brauche ich zur Hochzeit. Hatte allerdings mit 16 keine Ahnung, dass sowas, glaube ich, so eine halbe Million kostet. Und so viel hatte ich dann doch nicht übrig bei der Hochzeit. Also, Action, Knall, Pyrotechnik, meine Welt. Ich glaube, ich bin ein Junge, immer auch geblieben und spiele gerne ein bisschen mit Feuer rum. Und wir hätten all diese wunderbaren Sachen nicht wie Feuerwerk und Co., wenn es nicht mal einen Mann gegeben hätte, der Alfred Nobel geheißen hat und diese wunderbaren kleinen roten Stangen entwickelt hat. Das Dynamit. Er hat irgendwie zufällig irgendwie so ein Schießpulver erfunden. Also Schießpulver gab es ja vorher schon auch, ne? Aber er hat das erfunden und dieses ganze Zeug, was knallt und bumst, das ist ja zum, es ist ja sehr zwiegespalten, dieses Thema, ne? Also zum einen ist das eine große Hilfe gewesen für die Menschen und hat dazu beigetragen, dass Tunnel und Brücken und alles Mögliche viel leichter gebaut werden konnten. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dass natürlich dort auch sehr viel Verderben und Leid gekommen ist. Aber das ist das Dynamit. Also das ist natürlich kein Dynamit, ne? Hoffe ich. Andrea. Vielleicht sind wir doch ein bisschen vorsichtig. Der Alfred Nobel hat dieses Ding Dynamit genannt. Ich glaube, er wusste sich nicht besser zu helfen. Er hat gemerkt, es hat eine große Kraft, es hat eine explosive Kraft und er hat nach einem Namen gesucht, wie man es nennen kann und er ist auf Dynamit gekommen. Er liegt damit nicht ganz richtig, er entfremdet damit einen Begriff, der eigentlich anders gebraucht ist. Dynamit finden wir nämlich in quasi fast der gleichen Wortform in der Bibel wieder. Als Dynamis. Aber dort hat es überhaupt nichts mit dem zu tun, was der Alfred Nobel entwickelt hat. Wir finden in der Bibel ganz viel über Kraft, über Macht. Und das wird mit Dynamis übersetzt. Wir sind ja im letzten Teil des Glaubensbekenntnisses angekommen. Und da heißt es von Jesus, dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist wieder so eine Unglaublichkeit des christlichen Glaubens. Nochmal, wir können ja viel über Gott reden, aber wenn wir an den Kern des Glaubensbekenntnisses kommen, dann wird es einfach unglaublich, dass ein Gott auf die Welt kommt, sich schlagen lässt, stirbt und dann aufersteht. Das sind echt unglaubliche Geschichten. Und das fällt Menschen schwer, das zu glauben. Und um diese Auferstehung soll es heute gehen. Und diese Auferstehung hat ganz viel mit Kraft, mit Macht, der Engländer würde sagen, mit Power zu tun. Aber nicht mit einer zerstörerischen Kraft, so wie das Dynamit. Nicht mit einer Kraft, die etwas kaputt macht, sondern mit einer unglaublichen Kraft, die neue Horizonte schafft. Und da gucken wir mal in eine Bibelstelle hinein, das ist Epheser 1, Vers 20, da heißt es, diese Macht ließ er, also Gott, auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt im Himmel. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Was ist das für eine Macht, von der wir hier lesen? Was kann diese Macht? Und wo finden wir diese Macht in der Bibel noch, wenn wir in der Bibel lesen? Die Bibel berichtet uns ganz viel von dieser Macht. Das ist nicht nur ein Wort, was einmal vorkommt, sondern gleich über 100 Mal. Allein im Neuen Testament 119 Mal wird von dieser Macht, von dieser Kraft berichtet. Und interessanterweise wird dann meistens dieses Wort verwendet, wenn von Gottes Macht und von Gottes Kraft die Rede ist. Wann ist das zum Beispiel der Fall? Es ist dann der Fall, wenn Jesus Kranke heilt. Das habe ich nochmal mitgebracht in einer nächsten Bibelstelle. Und die Kraft des Herrn war mit Jesus, sodass er Kranke heilte. Das ist genau diese Kraft. Es ist diese Kraft, die Menschen, die keine Perspektive mehr hatten, gesund macht. Die Menschen in einen völlig neuen Stand versetzt. Da ist ein Lahmer, der kann auf einmal gehen. Da ist ein Blinder vor Jericho, vor einer großen Stadt, und der ruft, Jesus, Jesus, hilf mir. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, was willst du denn, dass ich dir tue? Und der Blinde sagt, Jesus, ich möchte sehen. Ich möchte nicht mehr in diesem Leben sein, das, wo ich nur betteln kann, wo ich nur davon abhängig bin, dass mir Menschen etwas geben. Ich möchte etwas Neues. Und Jesus heilt diesen Menschen. Das ist die Kraft, die Neues schafft. Das ist die Kraft, die auch in der Schöpfung anwesend war. Über Jesus heißt es, dass er ganz am Anfang dabei war. Als die Welt geschaffen worden ist, war Jesus da. Diese Kraft, die in Jesus ist, die ist auch da, als Gott die Welt ins Leben gerufen hat. Als Gott entschieden hat, dass Leben sein soll auf dieser Welt. Das ist die Kraft, von der hier die Rede ist. Und diese Kraft, die kann ganz schön viel. Diese Kraft, das werden wir uns noch weiter angucken, auch nochmal an der Stelle von Epheser. Diese Kraft, von der heißt es folgendermaßen: Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt im Himmel, hoch über den Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Wir schlüsseln das mal ein bisschen auf. Diese Macht, von der hier die Rede ist, die macht gleich 4 Sachen mit Jesus. Zum einen ruft sie Jesus zurück ins Leben. Jesus ist gestorben und wurde begraben. Und jetzt kommen wir an einen sehr heiklen Punkt. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, naja, Jesus war nicht richtig tot. Jesus war nur scheintot. Jesus hat noch gelebt, als man ihn ins Grab gelegt hat. Diese These halte ich für extrem schwierig. Denn sie verkauft alle Menschen, die damals zur Zeit gelebt haben, für absolut dumm. Wir sollten hier sehr demütig sein. Auch die Menschen damals wussten schon, was tot ist. Auch die Menschen damals wussten schon, wann ein Mensch nicht mehr lebt. Und die Römer haben das ja sogar an Jesus getestet, ob er noch lebt oder nicht. Und da war kein Lebenszeichen mehr in Jesus, als er vom Kreuz abgenommen worden ist. Und man hat ihn ins Grab gelegt. Und dann geht's ja weiter. Dann kommt der Auferstehungsmythos, den man Christen dann nachsagt. Der macht für mich aber nicht wirklich Sinn. Man sagt dann, dass die Jünger den Herrn Jesus aus dem Grab herausgeholt haben, den Leichnam rausgeholt haben, und dann war das Grab halt leer. Wer so ein bisschen Ahnung, ich bin ja auch Seelsorger als Pastor. Und ich kenne mich meiner Meinung nach so ein bisschen auch mit Emotionen von Menschen aus. Wenn man sich mal die Emotion anschaut, wenn ein Mensch stirbt, dann ist da sehr viel Trauer und Niedergeschlagenheit. Die 12 Jünger waren beste Freunde von Jesus. Und als Jesus gestorben war, da packte sie die Angst und die Furcht und die Trauer und sind alle weggelaufen. Ich glaube nicht, dass die so viel Energie, also psychische Energie an dem Moment hatten zu sagen, und jetzt gründen wir einen Auferstehungsmythos. Das halte ich aus psychologischer Sicht als sehr schwierig, ehrlich gesagt. Vor allem halte ich es auch für schwierig, dass sich dann so viele Menschen diesem Mythos angeschlossen haben. Und es wird noch viel schwieriger. Nämlich irgendwann wurden diese, man nannte sie dann Christen, verfolgt. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, ich würde mich niemals, da gebe ich Brief und Siegel drauf, für jemanden opfern, der nicht mehr lebt und der keine Relevanz mehr hat in meinem Leben. Ich würde für keinen Philosophen dieser Welt mein Leben hergeben. Das macht keinen Sinn. Vor allem nicht so viele Menschen. Das haben aber die Jünger getan. Die waren bereit, für Jesus zu sterben, zu leiden, Schmach auf sich zu nehmen, geschlagen zu werden. Das kann ich nicht damit begründen, meiner Meinung nach, indem ich sage, da ist jemand aus dem Grab rausgemopst worden und dann war das Grab leer und deswegen glauben wir jetzt alle an einen auferstandenen Jesus. Ich glaube, da muss mehr hinterstecken. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung. Und was wir jedes Jahr feiern und auch in 3 Wochen wieder. Ich glaube, dass diese Macht, von der dort im Epheserbrief die Rede ist, eine unglaubliche Macht ist. Die Macht, die Tote lebendig macht. Und diese Macht setzt Jesus an die rechte Seite Gottes. Ein Ehrenplatz. Das ist die Bewegung zu Gott hin. Und ein drittes macht diese Macht Gottes. Sie verleiht Christus die Macht über die ganze Welt. An einer anderen Stelle heißt es, jeder Mann und jede Frau, jedes Geschöpf dieser Welt muss einmal bekennen, dass Gott der Herr ist. Diese Macht, von der heißt es, dass sie gegenwärtig ist. Dass sie in Gemeinde erfahrbar und spürbar und da ist. Es heißt dort, und er, also Jesus, der alles in allem erfüllt ist, mit seiner ganzen Fülle in ihr, der Gemeinde, gegenwärtig. Also das heißt also, diese Macht Gottes, diese Kraft Gottes ist hier, heute, jetzt im Jahr 2018 erlebbar, spürbar, erfahrbar. In dem Moment ist Ostern nicht irgendeine Geschichte, die weit vor 2000 Jahren passiert ist, die mit uns nichts zu tun hat. Nein, in dem Moment wird diese Geschichte von vor 2000 Jahren brandaktuell in unserem Leben, hier jetzt heute in Augustfehn, in der Welt, hier und jetzt. Das ist diese Macht, an die ich glaube. Das ist die Verheißung, die in diesem Vers drinsteckt, dass das heute erlebbar ist. Eine kleine Kostprobe. Wir spulen den Film nochmal zurück. Ins Jahre 0, ungefähr. Da, wo Jesus geboren worden ist. Ein kleines Baby kommt auf die Welt. Und dieses Baby muss schon mit ganz frühen Tagen fliehen, weil ein König eifersüchtig auf Jesus ist, weil es über Jesus heißt, dass er König ist und der König, der irdische König hat keinen Bock auf einen Konkurrenten und verfolgt diesen Jesus. Und dieser Jesus wächst auf, wird ein junger Mann, wird Zimmermann, geht in die Lehre bei seinem Vater. Irgendwann mit 30 Jahren fängt er an zu predigen und die Menschen laufen hinter ihm her und bekommen neue Hoffnung. Sie sind begeistert von dem, was sie von Jesus hören. Dann stirbt Jesus, wird begraben, steht auf, fährt in den Himmel Und dann geht die Story, die Geschichte erst richtig los. Dann geht das Leben ab. Auf einmal entsteht Gemeinde in Jerusalem. 3000 Menschen bekehren sich. Und dabei bleibt es nicht. Diese Gemeinde breitet sich aus. Die gute Nachricht von Jesus, dass Jesus gekommen ist, weil Gott die Menschen liebt. Das haben wir in den letzten Abenden gehört. Diese gute Nachricht breitet sich aus. Hey, Gott liebt dich, dich, dich und dich. Und sie macht eine Runde. Erst in Israel, dann in der Türkei, in der heutigen Türkei. Und dann nach Griechenland hinein, bis nach Rom, ins Zentrum der Macht. Und das ist ein ganz spannender Moment. Da fehlen mir fast so ein bisschen die Worte. Das ist ein heiliger Moment. Das ist der Moment, wo diese göttliche Kraft auf die geballte irdische Machtzentrale der damaligen Zeit trifft. Kaiser meets Gott. Und jetzt muss man dazu wissen, dass der Kaiser sich wie Gott gefühlt hat. Man könnte auch sagen, es kommt zu einem kleinen Showdown mitten in der römischen Machtzentrale. Nämlich einer, der denkt, er wäre Gott, hat auf einmal mit dem zu tun, der wirklich Gott ist. Und der Kaiser bekommt wieder Angst. Oder die vielen Kaiser, die da waren im Laufe der Zeit. Und sie fangen an, die Christen zu verfolgen. Sie wollen nur sie wollen angebetet werden. Sie können nicht akzeptieren, dass da noch ein anderer Gott ist, der angebetet wird. Und so zwingen sie die Christen entweder zu sterben oder den Kaiser anzubeten. Wer hat sich gehalten? Das Römische Reich. Darüber lesen wir heute nur noch in den Geschichtsbüchern. Das ist passé. Das ist vorbei. Das Römische Reich konnte sich nicht durchsetzen. Die Machtzentrale hatte keine Chance gegen den lebendigen Gott. Gott hat sich mit seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Hoffnung durchgesetzt. Menschen aus allen Schichten, aus allen Generationen wurden von dieser Liebe berührt. Das Christentum breitete sich aus. Glaube, Liebe, Hoffnung blieben und gaben Menschen neue Perspektive über die Jahrhunderte, über 2 Jahrtausende hinweg. Und ja, es ist viel Schlimmes passiert im Namen von Christen. Auch das wurde missbraucht. Und trotzdem ist Gott bis heute präsent und schreibt seine Geschichte mit den Menschen, auch wenn sie meinten, damit Schindluder treiben zu müssen, wofür es auch keine Entschuldigung gibt. Geblieben ist aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist die Macht, von der hier die Rede ist. Das ist die Macht, die das Totenreich überwindet. Das ist die Liebe Gottes. Und das prägt Menschen bis heute auf allen Kontinenten. Und bis heute sind Menschen bereit, dafür sehr viel zu erleiden, dass sie an Christus glauben. Das kann ich mir nur dadurch erklären, dass sie Gott in ihrem Leben erleben. Dass das eine lebendige Hoffnung ist, die das Leben umkrempelt. Dass das ein Geschenk ist, was mit keinem Geschenk dieser Welt vergleichbar ist. Und jetzt spannen wir den Bogen und gehen mal ins ganz Persönliche. Es ist die Kraft, die auch mein Leben verändert hat. Es ist die Macht, das ist die Power, die mein Leben bis heute prägt. Ich habe das erlebt in einer Vorlesung, wo ich auf einmal durch die Worte des Professors, der dort sprach, so tief in meinem Herzen berührt worden bin, dass das mehr war als Worte. Es war das Gefühl, als würden tatsächlich Ketten von mir gesprengt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich frei atmen konnte. Ich habe mich so leicht gefühlt, ich habe mich so frei gefühlt. Und in dem Moment ist mir nochmal so bewusst, es ist mir, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben so bewusst geworden, dass Christsein nichts mit Regeln zu tun hat. Christsein und Glaube hat nichts damit zu tun, dass ich Gesetze befolge. Sondern hat damit zu tun, dass ich frei bin, dass ich geliebt bin, dass der Vater im Himmel, von dem haben wir am ersten Abend gehört, mich in seine liebenden Arme schließen will. Das ist der Moment, wo der Vater im Himmel zu mir gesagt hat, Jens, mein Kind, du bist mein Kind. Das war ein Moment, der Freiheit in meinem Leben. Das hat mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Und nein, es ist noch manches in meinem Leben, was ich verändern darf, weil ich manches noch gerne in Freiheit wissen will. Und da bin ich auf dem Weg. Aber mir klingt ein Lied in den Ohren, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ich vermute eher die jüngere Generation, es gibt ein Lied, das heißt No Longer Slaves. Ich bin nicht länger Sklave. Und das war der Moment in meinem Leben, der mich umgekrempelt hat, der mich so tief berührt hat. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben wirklich so gefühlt, dass ich kein Sklave mehr von irgendjemandem bin, sondern frei. Das ist das, was meine Frau erlebt hat. Meine Frau hat Jesus erst mit 24 Jahren kennengelernt. Sie hatte das Glück, dass ihr Bruder mit einer jungen Dame zusammen war, die im Konfirmandenunterricht gegangen ist. Und dieser Konfirmandenunterricht, der war wohl sehr lebendig für meine Schwägerin. Die haben geheiratet und sind beide zum Glauben gekommen, also meine Schwägerin und mein Schwager. Und irgendwann fragt meine Frau, die von Jesus nichts wusste, gar nichts. Sie ist in einem nicht-christlichen Elternhaus groß geworden. Sie hatte vom Glauben überhaupt keine Ahnung. Aber sie hat gemerkt, dass bei meinem Schwager etwas anders ist. Dass der anders durchs Leben geht. So wie Annette, du hast es ja auch erzählt von deiner Freundin. Der geht anders durchs Leben. Und dann hat meine Frau gesagt, was machst Thorsten, was machst du, wenn du betest? Und dann hat er gesagt, ich bete überall. Man kann überall mit Gott reden. Hey Gott, hier bin ich, hilf mir. Meine Frau war eine junge Frau, die eher melancholisch war und die oft Traurigkeit in ihrem Leben erlebt hat und die vor allem unter Angst litt. Sie musste zu einem Assessment Center für ein Stipendium. Hatte da tierische Angst und tierischen Bammel vor. Und dann saß sie im Zug und hatte das Gespräch mit ihrem Bruder in den Ohren. Und dann hat sie einfach gebetet. Sie hatte keine Ahnung, wie man betet. Hat gesagt, also Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich habe keine Ahnung, aber wenn es dich gibt, dann musst du mal was machen. Erstens, nimm mir die Angst. Zweitens, ich möchte jemanden kennenlernen, der dich kennt. Und sie steigt aus dem Zug und in dem Moment, wo sie auf den Bahnsteig geht, ist die Angst weg. Und bei diesem Assessment hat sie jemanden kennengelernt, der Gott kennt und ihr erzählt hat, wer Gott ist. Diese Frau von vor über 15 Jahren hat mit der Frau, die heute meine Frau ist, nichts mehr zu tun. Sie ist eine fröhliche Frau, ist eine fröhliche Mutter von meinen zwei beiden kleinen Töchtern und brennt für Jesus und für seine Liebe. Kerstin würde immer sagen, das hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, ihr eine völlig neue Perspektive und Hoffnung gegeben. Und genau das kann ich auch bestätigen. Ja, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, die das auch bestätigen. Und ich kann es für mein eigenes Leben sagen, diese Kraft, diese Macht hat mein Leben verändert. Das war das größte Geschenk. Das war das wirklich gigantischste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Und das ist diese Macht, die mich bis heute, 15. März 2018, im Übrigen auch Pastor sein lässt. Das ist meine Basis. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich nicht Pastor. Das ist meine Überzeugung. Dafür brenne ich. Und das will ich weitergeben, weil ich denke, das ist so wichtig für jeden Einzelnen zu erfahren, was Gott in deinem Leben tun kann. Deshalb weise ich gerne darauf hin, was Jesus tut. Und ich lade euch dazu ein, darüber nachzudenken, ob das nicht auch etwas für euch sein könnte. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken, ob nicht heute dein Tag ist, zu sagen, Jesus, ich möchte auch diese Macht in meinem Leben erfahren, die mich frei setzt, die mich frei macht, Stück für Stück neu macht. Das ist die Einladung für heute Abend. Es ist die Einladung, darüber nachzudenken, will ich einen Schritt auf Jesus zugehen? Und ihr habt es von meiner Frau gehört und ihr habt es von dem Videobeitrag gestern gehört, von dem Knasti, der da im Knast saß. Es ist so einfach. Es ist einfach nur dieses, hallo Gott, ich weiß nicht, ob du da bist, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Bitte zeig dich mir. Und bleib dran. Bleib neugierig. Suche. Denn diese Freiheit ist gigantisch und ich kann euch nur einladen, darüber nachzudenken. Und einen Schritt auf Gott hinzugehen. Er kann dich frei machen. Er hat die Macht. Er ist die Macht. Er ist die Macht, die den Tod besiegt und dir neue Hoffnung in dein Leben geben kann. Ich möchte mit diesem lebendigen Gott reden. Denn ich habe erlebt, dass es gut ist, mit ihm zu reden und mein Leben bereichert. Jesus, du hast die Macht. Du bist aus dem Totenreich auferstanden. Du hast den Tod überwunden. Und dafür danke ich dir. Du siehst, wer hier in diesem Raum sitzt. Und du siehst jeden Einzelnen. Du siehst auch, was vielleicht noch ein Hindernis sein kann, diesen Schritt auf dich zuzugehen, zu dieser Hoffnung. Und ich bitte dich jetzt, dass du diese Hindernisse wegnimmst. Ich bitte dich, dass du redest, durch deinen Geist in jedes Herz redest. Ich bitte dich, dass du Menschen bewegst zu dir hin. Es ist doch so wunderbar, mit dir zu leben. Ich bitte dich, dass du hier und jetzt heute Abend Hoffnung austeilst und dass du Menschen neue Hoffnung gibst. Danke, dass du mitten unter uns bist. Segne du jeden Einzelnen. Amen.